Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann darf ich Sie zum zweiten Teil des dritten Panels des internationalen Symposiums des Freiburg Institute for Advanced Studies zum Thema Katastrophen herzlich begrüßen. Wir sind im zweiten Teil bei der Bewältigung der Katastrophe angelangt, nachdem wir am Morgen zwei Beiträge hatten, die uns vor Augen führten, wie kulturelle, linguistische Katastrophen entstehen, sich auswirken in der Sprache für eine ganze Kultur, wie in einem zweiten Vortrag die Finanzkrise als Katastrophe interpretiert werden kann und welche Lehren daraus zu ziehen sind. Gehen wir nun im zweiten Teil des Vormittagpanels auf zwei Vorträge ein, die uns mit Verhaltensregeln im Katastrophenfall vertraut machen und mit Rehabilitation und Wiederaufbau. Ich darf Ihnen damit den ersten Referenten vorstellen, Walter Perron. Er ist Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht und Strafrechtsvergleichung an der Universität Freiburg. Er studierte hier und in Mannheim Jura, war dann Assistent an der Universität Freiburg und Referent am Max-Planck-Institut. Seine Habilitation im deutschen und ausländischen Strafrecht und Strafprozessrecht sowie der Kriminologie. Und hier sind auch bereits seine zentralen Thesen angesprochen, mit denen sich Herr Perron bis heute und ganz intensiv beschäftigt. Und das ist auch das Thema des Vortrags heute. Im Strafrechtskommentar kommentiert er die entscheidenden Artikel zum Notrecht, also das Thema zur Notwehr, das Thema, mit dem wir uns auch heute beschäftigen werden. Er ist seit 2008 Direktor des Instituts für Strafrecht und Strafprozessrecht hier an der Universität. Er ist auswärtiges wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht, stellvertretender Sprecher der International Max Planck Research School for Comparative Criminal Law. Und was ich unbedingt noch erwähnen möchte, er ist seit 2010 geschäftsführender Direktor des Center for Security and Society an der Universität Freiburg, eines Zentrums, das sich ganz intensiv auch mit Fragen Sicherheit, Gesellschaft und der Widerstandsfähigkeit von Gesellschaften beschäftigt. Ein Thema, das eng mit dem Katastrophenbegriff, um den es hier jetzt geht, zu tun hat. Herr Perron, ich darf Sie um Ihr Paper bitten.
Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Nachdem wir heute Vormittag die großen Bögen über 5 Jahrhunderte Sklavenhandel und Entstehung einer neuen Sprache und die weltweite Finanzkrise gezogen haben, will ich Sie jetzt etwas mehr auf die kleine Ebene der individuellen Katastrophen im größeren Rahmen eines Katastrophenfalles lenken. Verhaltensregeln im Katastrophenfall. Mit diesem Thema verbinden die meisten von Ihnen wahrscheinlich eher technische Hinweise, vergleichbar mit den Sicherheitsinstruktionen, die in Flugzeugen vor dem Start über die Videoschirme oder auch durch Darbietungen der Flugbegleiter abgespielt werden. Wenn Sie freilich davon ausgehen, dass die deutsche Rechtsordnung einen solchen Satz von Empfehlungen für das Verhalten bei Erdbeben, Zugunglücken, Überschwemmungen oder Terroranschlägen bereithalte, dann haben Sie sich gründlich getäuscht. Zwar etablieren die zahlreichen Katastrophenschutz-, Feuerwehr- oder Polizeigesetze des Bundes und der Länder ein geradezu undurchdringliches Geflecht unterschiedlicher Behörden mit sich überschneidenden Kompetenzen, die im Katastrophenfall alle miteinander kooperieren müssen und deshalb einen wesentlichen Teil ihrer Zeit für die interne Kommunikation und Abstimmung verschwenden. Welche Befugnisse die für diese Behörden und Stellen handelnden Personen im Ernstfall aber tatsächlich haben, wie sie sich den Opfern oder sonstigen Betroffenen der Katastrophe gegenüber verhalten müssen und welches Maß an Solidarität den Bürgern sowie den Betroffenen untereinander auferlegt ist, bleibt in den einschlägigen Gesetzen dagegen weitgehend offen. Dieses gesetzgeberische Versäumnis ist freilich kein Zufall. Katastrophen präsentieren sich nicht nur als mediale Großereignisse, die die Emotionen der Zuschauer bewegen, sondern sie konfrontieren im realen Leben die Betroffenen und ihre Helfer auch mit vielen größeren und kleineren Tragödien und Konflikten, in denen schwierige Entscheidungen zu treffen sind. Solche Entscheidungen und Konflikte allgemeinverbindlich zu regeln und durch Gesetz vorzuschreiben, welches Handeln in diesen Situationen richtig und falsch ist, wäre ein heikles Unterfangen, mit dem sich Politiker und Ministerien nicht gerne belasten. Stattdessen überlassen sie diese Arbeit weitgehend den Gerichten, die im Nachhinein, wenn etwas schiefgegangen ist, anhand sehr abstrakter Regeln für den Einzelfall eine gerechte Beurteilung finden müssen. Die Neigung von Staatsanwaltschaften, nach Ereignissen wie dem Zugunglück von Eschede oder der Love Parade in Duisburg bei den Opfern und Rettern strafrechtlich nachzukarten, etwa weil ein Rettungsassistent sich nicht oder erst zu spät um einen bestimmten Verletzten gekümmert hat, ist freilich in der Praxis gering. Verfahren dieser Art werden entweder gar nicht erst eingeleitet oder frühzeitig eingestellt, während die Anstrengungen, einen Schuldigen für die Verursachung der Katastrophe zu finden, zumeist sehr hoch sind. Wie man als Retter sich im Ernstfall verhalten muss, in welchem Umfang man als Betroffener seine eigene Haut auf Kosten anderer retten darf und welche sonstigen Rechte und Pflichten die Beteiligten haben, bleibt deshalb häufig unklar und kann auch von geschulten Juristen nur nach längerem Nachdenken und mit zahlreichen Einschränkungen beantwortet werden. Ich will im Folgenden versuchen, Ihnen gleichwohl einen Einblick in diesen juristischen Mikrokosmos zu geben. Dabei muss ich mich leider auf die deutsche Rechtsordnung beschränken. Das Recht ist im Wesentlichen immer noch national organisiert und ein Vergleich verschiedener Rechtssysteme. So interessant er auch gerade bei diesem Thema wäre, würde den Rahmen dieses Vortrages sprengen. Die Probleme, mit denen Betroffene und Helfer in Katastrophen zu kämpfen haben, werden zuerst durch die Art des Schadensereignisses, das Ausmaß der Schäden und die Verfügbarkeit von Rettungspersonal und technischem Gerät bestimmt. War das Ereignis vorhersehbar, so können die Bevölkerung wie auch die Helfer darauf vorbereitet werden. Gleichwohl hat die Katastrophe in Japan gezeigt, dass trotz allen Wissens und zahlreicher Schutzmaßnahmen die Menschen im Ernstfall den Naturgewalten hilflos ausgeliefert sind und der konkrete Schadensverlauf immer wieder Überraschungen bietet. Viele Situationen, mit denen Betroffene wie Retter in der Katastrophe konfrontiert werden, erfordern daher spontane Entscheidungen. Dementsprechend kann auch das Recht keine präzisen Regeln setzen, die dieser Vielgestalt gerecht werden und den Betroffenen genau angeben, was richtig und was falsch ist. Die einschlägigen Vorschriften beschränken sich vielmehr auf eher abstrakte Wertungen und Hinweise, die zwar eine gewisse Orientierung geben, aber nicht die eigene Entscheidung ersetzen können. Hinzu kommt, dass Entscheidungen im Katastrophenfall zumeist unter starkem Zeitdruck bei unsicherer Faktenlage getroffen werden müssen. Soweit es um die Rettung von Menschen geht, ist häufig sowohl von bestehender Lebensgefahr für die Betroffenen auszugehen, als auch andererseits davon, dass sie bei richtigem Handeln noch gerettet werden können. Abwägungen, wer im konkreten Fall zur Ersthilfe erhalten muss und wessen Interessen zurückzutreten haben, sind dann angesichts der Tatsache, dass es in jedem Einzelfall ums Ganze gehen könnte, schwierig bis unmöglich. Gleiches gilt für die Betroffenen selbst, wenn sie ihr eigenes Leben oder das ihrer Angehörigen nur auf Kosten anderer in Sicherheit bringen können. Retter wie Betroffene stehen deshalb oft in einem schwierigen Dilemma, weil die anstehende Entscheidung verlangt, das eine Gut zu opfern, um ein anderes Gut retten zu können. Aus der Sicht des Rettungspersonals steht dabei die Frage im Vordergrund, wie die begrenzten Ressourcen am besten einzusetzen sind. Für die medizinische Versorgung hat sich seit den Zeiten Napoleons das System der Triage durchgesetzt. Danach werden die Verletzten aufgrund einer Schnellsichtung in verschiedene Kategorien eingeteilt, zum Beispiel verstorben oder Behandlung nicht aussichtsreich, dringend behandlungsbedürftig, nicht dringend behandlungsbedürftig. Anhand dieser Kategorien wird dann eine Reihenfolge der Versorgung festgelegt, die das bestmögliche Ergebnis für das Kollektiv der Geschädigten erzielen soll. Die Einteilung ist aufgrund des Zeitdrucks: für jeden Verletzten sollen maximal 60 Sekunden aufgewendet werden, freilich nicht nur fehleranfällig, sondern sie bedeutet für viele möglicherweise bereits das Todesurteil, obwohl sie eigentlich gerettet werden könnten. Noch schwieriger werden Auswahlentscheidungen, wenn mit der Rettung einer Gruppe von Menschen zugleich die Tötung anderer Menschen verbunden ist. Haben sich beispielsweise bei einem Erdbeben die Bewohner eines zusammengestürzten Hauses in zwei verschiedene Schutzräume gerettet und kann die Freilegung dieser Räume und Bergung der kurz vor dem Verhungern oder Verdursten stehenden Verschütteten nur in einer Weise erfolgen, dass der jeweils andere Schutzraum einzustürzen droht, dann stehen die Helfer vor der Wahl, entweder eine Gruppe zu retten und die andere dadurch möglicherweise umzubringen oder dem Geschehen untätig seinen Lauf zu lassen. Schließlich ist auch der Rettungseinsatz selbst mit Gefahren verbunden. So zwingt die Havarie in den Atomkraftwerken von Fukushima Arbeiter der Betreiberfirma wie auch dort eingesetzte Feuerwehrleute, sich der unmittelbaren Gefahr schwerer Erkrankungen einschließlich eines frühen Todes auszusetzen, um noch viel Schlimmeres von der Bevölkerung abzuwenden. Sowohl die Betroffenen selbst als auch ihre Vorgesetzten müssen entscheiden, ob überhaupt und bis zu welchem Grad sie diese Gefährdung in Kauf nehmen wollen. Aber auch in weniger gefährlichen Kontexten geraten Katastrophenhelfer immer wieder in Situationen, in denen das eigene Leben oder zumindest die Gesundheit in Gefahr geraten und entschieden werden muss, ob die Rettungsbemühungen unter diesen Umständen aufrechterhalten werden sollen. Abwägungen zwischen eigenen Fremdengütern werden schließlich auch von den durch die Katastrophen in Not geratenen selbst verlangt. Legendär ist das Brett des Karneades, das als im Meer umhertreibende Planke die einzige Hoffnung zweier Schiffbrüchiger darstellt, allerdings nur eine Person tragen kann, weshalb einer der beiden Schiffbrüchigen den anderen tötet, um sich zu retten. In Japan bei Fukushima trieb jetzt ein 60-Jähriger zwei Tage auf dem Dach seines vom Tsunami zerstörten Hauses auf dem Meer, bevor er 15 Kilometer vom Ufer entfernt von der Marine geborgen werden konnte. Es bedarf keiner großen Fantasie, um eine zweite, dritte oder auch vierte Person hinzuzudenken, die das Gedankenexperiment des griechischen Philosophen mit aktuellem Leben erfüllen würden. Kämpfe zwischen Betroffenen sind auch denkbar bei knapp werdenden Lebensmitteln, etwa im Schutzraum eines zugeschütteten Hauses oder wenn wir den Blick vom reichen und disziplinierten Japan auf das ebenfalls von einem verheerenden Erdbeben getroffene arme Haiti werfen, überhaupt als Folge von Zerstörung und Mangel. Nicht immer steht hier unmittelbar Leben gegen Leben, sondern es geht um bessere oder schlechtere Rettungschancen, stärkere oder weniger starke Gesundheitsbeeinträchtigungen, sodass sich auch die Frage stellt, welches Maß an Solidarität und Zurückstellen eigener Interessen von dem Einzelnen gegenüber Mitbetroffenen erwartet werden kann. Die aufgezeigten Entscheidungssituationen stürzen die Betroffenen regelmäßig in schwere Dilemmata. Es wäre daher in hohem Maße zu begrüßen, wenn das Recht hier eine klare Orientierung geben und den Betroffenen aufzeigen könnte, wie diese Wertkonflikte zu lösen und welche Handlungen richtig oder falsch sind. Tatsächlich kann eine Rechtsordnung diese Erwartung aber nicht erfüllen. Zum einen sind die aufgeworfenen Fragen so tiefgreifend und rütteln so stark an den Fundamenten unserer Wertordnung, dass auch unter Juristen keine Einigung über deren Beantwortung erzielbar ist. Zum anderen sind, wie bereits dargelegt, die Fallgestaltungen vielfältig und teilweise auch überraschend, weshalb eine Formulierung präziser Vorschriften ex ante kaum möglich ist. Die deutsche Rechtsordnung hält dementsprechend nur einen kleinen Satz abstrakt formulierter Regeln bereit, anhand derer die Gerichte im Nachhinein jeden Einzelfall beurteilen und entscheiden müssen, ob das konkrete Verhalten der Beteiligten rechtmäßig oder rechtswidrig war. Für die Opfer einer Katastrophe ist diese Unzulänglichkeit des Rechts zwar nicht so wichtig, da sie in solchen Extremsituationen eher spontan handeln und ihr Verhalten nicht davon abhängig machen dürften, wie Juristen später am Schreibtisch dieses Verhalten beurteilen werden. Professionelle Katastrophenhelfer, die gezielt für den Einsatz in derartigen Situationen ausgebildet werden, wollen dagegen bereits im Vorhinein wissen, was sie tun dürfen und was sie unterlassen müssen. Ihnen kommt die deutsche Rechtsordnung derzeit leider wenig entgegen. Die einschlägigen Wertungen und Regeln bilden überdies kein einheitliches System, sondern speisen sich aus unterschiedlichen Quellen. Die erste und vielleicht wichtigste Quelle ist die aus den Erfahrungen des Nationalsozialismus gewonnene und in Deutschland heute weitgehend unangefochtene Erkenntnis, dass das menschliche Leben einen Höchstwert darstellt, der nicht weiter abwägbar ist. Daraus folgt insbesondere, dass viele Menschenleben nicht mehr wert sind als ein einzelnes und die Tötung eines oder weniger nicht mit der Rettung einer größeren Zahl anderer Menschen gerechtfertigt werden kann. Ebenso wenig ist das Leben eines jungen Menschen, der noch viele Jahre vor sich hat, mehr wert als das Leben eines alten oder eines dem Tode geweihten Passagiers, der in einem von Terroristen entführten Flugzeug sitzt, welches gezielt zum Absturz gebracht und als Bombe gegen ein Hochhaus oder Kernkraftwerk eingesetzt werden soll. Das Bundesverfassungsgericht hat dies in einer richtungweisenden Entscheidung aus dem Jahre 2006 zum Luftsicherheitsgesetz, das den Streitkräften den Abschuss solcher Flugzeuge unter Inkaufnahme des Todes aller Insassen erlauben wollte, deutlich zum Ausdruck gebracht. Ich zitiere jetzt einige Passagen wörtlich. Die Verpflichtung zur Achtung und zum Schutz der Menschenwürde schließt es vielmehr generell aus, den Menschen zum bloßen Objekt des Staates zu machen. Der Staat, der in einer solchen Situation zur Abwehrmaßnahme des Luftsicherheitsgesetzes greift, behandelt sie als bloße Objekte seiner Rettungsaktion zum Schutze anderer. Auch die Einschätzung, diejenigen, die sich als Unbeteiligte an Bord eines Luftfahrzeuges aufhalten, das gegen das Leben anderer Menschen eingesetzt werden soll, seien ohnehin dem Tode geweiht, vermag der Tötung unschuldiger Menschen in einer für sie ausweglosen Lage nicht den Charakter eines Verstoßes gegen den Würdeanspruch dieser Menschen zu nehmen. Menschliches Leben und menschliche Würde genießen ohne Rücksicht auf die Dauer der physischen Existenz des einzelnen Menschen gleichen verfassungsrechtlichen Schutz. Ende des Zitats. Auf unsere Beispiele bezogen bedeutet dies: Bei der Triage nach einem Massenunfall dürfte die notwendige und aussichtsreiche Behandlung eines lebensgefährlich Verletzten nicht mit der Begründung zurückgestellt werden, dass ein anderer Verletzter jünger oder dessen Behandlung noch aussichtsreicher sei oder dass die vorhandenen Ressourcen bei anderen Verletzten effektiver eingesetzt werden könnten. Eine größere Gruppe Verschütteter dürfte nicht auf Kosten einer kleineren Gruppe anderer Verschütteter gerettet werden und ein in Not geratener dürfte keinen anderen in Not geratenen töten, weil dieser Anspruch auf die zum eigenen Überleben notwendigen Ressourcen erhebt. Die strikte Haltung des Bundesverfassungsgerichts wie auch der deutschen Rechtswissenschaft mag aus Sicht des Katastrophenschutzes unrealistisch erscheinen. Sie beruht freilich auf einer langen Tradition deontologischer Ethik kantscher Prägung, die den moralischen Wert einer Handlung aus dieser selbst heraus beurteilt, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen. Der angelsächsische Utilitarismus stellt dagegen genau umgekehrt auf den Ertrag einer Handlung für das allgemeine Wohl ab und würde deshalb bei der rechtlichen Beurteilung unserer Beispielfälle wohl zu anderen Ergebnissen gelangen. Allerdings relativiert sich dieses Bild deutlich, wenn man den Blick auf weitere grundlegende Wertungen der deutschen Rechtsordnung ausdehnt, welche die Lösung unserer Beispielsfälle ebenfalls beeinflussen. Für Katastrophenszenarien besonders bedeutsam ist insoweit die kategoriale Trennung und unterschiedliche rechtliche Bewertung von Handlungen einerseits und Unterlassungen andererseits. Die Verhaltensanweisungen der Rechtsordnung bestehen in erster Linie aus Verboten, die es den Normadressaten untersagen, bestimmte Handlungen vorzunehmen. Außerhalb dieser Verbote ist der Rechtsunterworfene in seinem Handeln regelmäßig frei. Nur ausnahmsweise enthält die Rechtsordnung darüber hinausgehend auch Gebote, welche die Vornahme einer bestimmten Handlung verlangen. Da der Handlungsspielraum des Betroffenen durch ein Gebot sehr viel stärker eingeschränkt wird als durch ein Verbot, muss die Etablierung eines Gebots strengeren Anforderungen genügen. Außerdem können hier Ausnahmen, durch die der Normadressat wieder aus seiner Handlungspflicht entlassen wird, großzügiger gefasst werden. Tatsächlich betreffen die aufgezeigten problematischen Situationen zumeist Handlungspflichten. Katastrophen können nur durch weitreichende mitmenschliche Solidarität bewältigt werden, weshalb die Rechtsordnung hier auch ein hohes Maß an tätiger Nächstenhilfe verlangt. Sowohl die von den Behörden eingesetzten als auch die freiwillig Rettungsaufgaben übernehmenden Helfer müssen im Rahmen ihrer Aufgabenbereiche aktiv tätig werden und die zur Rettung der Betroffenen erforderlichen Handlungen vornehmen. Darüber hinaus verlangt § 323c des Strafgesetzbuches von jedem Bürger, dass er, ich zitiere wörtlich, bei Unglücksfällen oder gemeiner Not oder Gefahr Hilfe leistet, soweit dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten ist. Ende des Zitats. Diese Strenge der Rechtsordnung bei der Einforderung von Solidarität, die etwa dem angelsächsischen Recht fremd ist, wird jedoch durch spezifische Begrenzungen von Handlungspflichten abgemildert, die den Rettern und Betroffenen zugutekommen. So gilt auch über § 323c des Strafgesetzbuches hinaus, dass keine unzumutbaren Maßnahmen verlangt werden dürfen. Wo die Grenze der Zumutbarkeit genau verläuft, hängt allerdings von verschiedenen Faktoren ab und kann nicht pauschal beantwortet werden. Der freiwillige Helfer muss weniger eigene Gefährdung in Kauf nehmen als der Berufsfeuerwehrmann, und wer selbst vorwerfbar zur Verursachung der Gefahr beigetragen hat, für diese also mitverantwortlich ist, hat mehr zu tragen als derjenige, der aus reiner Solidarität handelt. Kritisch wird es jedoch, wenn sich die Lage zuspitzt wie in Fukushima. Und stellen wir einmal, dass die Havarie der Atomreaktoren auch auf Versäumnissen der Betreiberfirma beruht, etwa weil sie aus Kostengründen die Notstromaggregate für die Kühlsysteme nicht auf höher gelegenes Gelände verlegt hatte. Die Mitarbeiter der Firma hätten dann nicht nur aufgrund ihrer beruflichen Stellung, sondern auch wegen der erhöhten Verantwortung für die Strahlengefahr eine sehr weitreichende Pflicht, eigene Gefährdungen in Kauf zu nehmen. Ob es ihnen deshalb aber zugemutet werden kann, sich akuter Lebensgefahr auszusetzen, ist eine Frage, deren Beantwortung durch die Gerichte ich nicht prognostizieren möchte. Gleiches gilt für Situationen in einem verschütteten Gebäude, wenn die Nahrung knapp wird und der eine Überlebende sich fragt, ob er das letzte in seinem Besitz befindliche Stück Brot an seinen noch bedürftigeren Schicksalsgenossen abgeben muss oder ob er es selbst aufessen darf. Auch problematische Auswahlentscheidungen unterliegen bei Handlungspflichten weniger strengen Regeln als bei Unterlassungspflichten. Dies gilt insbesondere für die Triage. Die Entscheidung, einen Verletzten in eine nachrangige Versorgungskategorie einzustufen, stellt sich bei wertender Betrachtung als Unterlassung der notwendigen medizinischen Versorgung dar. Beruht diese Zurückstellung auf Kriterien medizinischer Effizienz, weil die begrenzten Ressourcen bei anderen ebenso schwer Verletzten besser eingesetzt werden können, dann kann sich das medizinische Personal zwar wegen der Unabwägbarkeit menschlichen Lebens nicht auf überwiegende Interessen berufen. Andererseits ist das Leben der dadurch Geretteten aber auch nicht weniger wert als das der Zurückgestellten. Die Rechtsordnung überlässt deshalb bei einer Kollision gleichwertige Handlungspflichten, bei der die Alternative nur lautet, entweder zumindest einen Teil zu retten oder gar nichts zu tun und alle sterben zu lassen, die Auswahl der zu Rettenden dem Retter selbst. Utilitaristische Auswahlkriterien wie das der medizinischen Effizienz erlangen auf diese Weise zwar nicht die höhere Weihe des Rechts, werden aber auch nicht verboten. Gleiches gilt für das Beispiel der Verschütteten in getrennten Schutzräumen desselben Gebäudes. Hier kollidieren ebenfalls zwei gleichwertige Handlungspflichten, weil nur eine der beiden Gruppen gerettet werden kann. Daneben kollidieren zwar auch zwei Unterlassungspflichten, weil die Rettung der einen Gruppe gleichzeitig die Gefahr der aktiven Tötung der anderen Gruppe mit sich bringt. Auch in dieser Konstellation würde aber der Verzicht auf jede Rettungsmaßnahme den Tod aller bedeuten, und das verlangt die Rechtsordnung nicht. Die Beurteilung ändert sich freilich bei Kollisionen von Handlungs- mit Unterlassungspflichten. Sind diese Pflichten gleichwertig, so hat die Unterlassungspflicht Vorrang, weil niemand ohne überwiegenden Grund den Lauf des Schicksals durch aktiven Eingriff in fremde Rechtsgüter verändern darf. Wäre zum Beispiel in dem verschütteten Haus die kleinere Gruppe dabei, sich selbst zu befreien, und könnte die größere Gruppe nur dadurch gerettet werden, dass man den Schutzraum der kleineren Gruppe zum Einsturz bringt, bevor diese ihn verlassen hat, so dürften die Retter nicht zugunsten der größeren Gruppe eingreifen. Ebenso wenig darf ein Schiffbrüchiger einen anderen Schiffbrüchigen von der rettenden Planke herunterwerfen oder gar töten, um selbst hinaufzukommen. Die Beispiele zeigen, dass von den Betroffenen wie von den Rettern mitunter ein unrealistisch hohes Maß an Rechtskenntnis, Rechtstreue und auch an Aufopferungsbereitschaft verlangt wird. So dürfte es etwa auf wenig Verständnis stoßen, wenn man einerseits den zweiten Schiffbrüchigen bestraft, der die Planke erst nach dem ersten erreicht und diesen wieder herunterzieht, andererseits aber dem schnelleren ersten, der sich von der Planke aus im Kampf gegen den zweiten behauptet, für gerechtfertigt erklärt, weil er einen rechtswidrigen Angriff abgewendet und damit Notwehr geübt habe. Auch dafür hat die Rechtsordnung freilich eine Lösung. Zwar entscheidet sich auf der Ebene der Rechtmäßigkeit zugunsten des ersten Schiffbrüchigen, gegenüber dem zweiten verzichtet sie jedoch auf einen Schuldvorwurf und lässt ihn ebenfalls straffrei. Diese Unterscheidung zwischen Rechtfertigung einerseits und Entschuldigung andererseits wird auch im Ausland als eine der größten Leistungen der deutschen Strafrechtswissenschaft angesehen, weil sie es erlaubt, existenzielle Konflikte abgestuft zu bewerten und die Frage, ob ein Verhalten als richtig und mit den Werten des Rechts übereinstimmend anzusehen ist, von der Beurteilung der Sanktionswürdigkeit zu trennen. Für unsere Fallszenarien bedeutet dies, wer selbst in Lebens- oder schwerer Leibesgefahr ist und sich auf Kosten anderer rettet, wird auch dann nicht bestraft, wenn der andere das Recht auf seiner Seite hatte. Damit können alle Fälle, in denen die Betroffenen oder die Retter selbst in Gefahr geraten, angemessen gelöst werden. Zudem kommt die Rechtsordnung allen Betroffenen auch dadurch entgegen, dass sie im Falle einer Fehleinschätzung der tatsächlichen Lage tendenziell großzügige Irrtumsregelungen bereithält, welche die Strafbarkeitsrisiken zusätzlich abmildern. Gleichwohl ist nicht zu verkennen, dass einige Fallkonstellationen wenig befriedigend gelöst sind. Dies gilt zum einen für die Kollision gleichwertiger Handlungs- und Unterlassungspflichten, bei denen die Rettung auch einer großen Zahl von Menschen untersagt ist, wenn dadurch das Leben eines Einzelnen oder einiger weniger durch aktives Handeln vernichtet werden müsste, Beispiel Luftsicherheitsgesetz. Und zum anderen für Fälle, in denen die Retter vor schwere Entscheidungen gestellt sind, ihr eigenes Leben oder ihre Gesundheit aber nicht in Gefahr geraten und sie sich deshalb weder auf die Unzumutbarkeit des geforderten Handelns noch auf entschuldigenden Notstand berufen können. Um in diesen problematischen Fällen weiterzukommen, haben die Kollegen Klauer von der Psychologie, Herr Nebel von der Informatik, der gestern gesprochen hat, und ich ein Experiment geplant, in dem Probanden durch Computersimulation in eine virtuelle Realität versetzt werden und dort mit vergleichbaren Entscheidungssituationen konfrontiert werden sollen. Wir wollen dadurch herausfinden, wie Menschen tatsächlich reagieren, was sie in solchen Situationen leisten können und wo sie versagen. Die virtuelle Realität soll dabei helfen, auch die spontane, emotionale Komponente des menschlichen Verhaltens zu erforschen, was bei einer bloßen Befragung sehr viel schwieriger wäre. Ich hoffe, dass wir in naher Zukunft über erste Ergebnisse dieser Studie berichten können. Möglicherweise muss ich mein heutiges Referat dann in einigen Punkten korrigieren.